Demokratie unter Beschuss. Kann der Einzelne sie retten? Um die Demokratie scheint es dieser Tage nicht gut bestellt zu sein. Die Erfolge populistischer und extremistischer Parteien, auch bei Wahlen, das sinkende Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Problemlösungsfähigkeit von etablierter Politik und etablierten Institutionen nähren die pessimistischen Niedergangsdiagnosen, die schon länger Konjunktur haben. Einer, der sich damit nicht abfinden will, ist Ruprecht Polenz. Nach einer langen politischen Laufbahn ist der Christdemokrat unter die politischen Influencer zugunsten der Demokratie gegangen. Guten Tag, Herr Polenz.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Polenz, Sie haben gerade eine kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie veröffentlicht. Was ist denn zurzeit die größte Gefahr, gegen die die Demokratie verteidigt werden muss?
Ich glaube, unsere Demokratie wird von außen und von innen in die Zange genommen, wobei beispielsweise Putin eben auch mit den kremlnahen Parteien AfD und BSW zusammenarbeitet, sie benutzt für seine Propaganda. Aber vielleicht ist die Gefahr noch größer, dass wir so viele Gleichgültige haben, die glauben, dass Demokratie eigentlich eine Sache der Politiker sei und man könnte da nur zugucken. Und ich sage, Demokratie ist kein Zuschauersport.
Erwarten Bürgerinnen und Bürger einfach zu viel von Politikern?
Ja, natürlich macht Politik Fehler und mich besorgt auch, dass auf die Frage, welcher Partei trauen die Menschen die Lösung der Probleme zu, die Parteien unterschiedliche Prozentzahlen bekommen, aber 60% sagen keiner Partei. Und da müssen sich die Parteien natürlich schon fragen, wie ist das mit unserer Arbeit? Kümmern wir uns genug um die Probleme oder behaken wir uns hauptsächlich gegenseitig selbst?
Bevor wir nun uns aber ansehen, was Bürgerinnen und Bürger hierzulande tun können, um die Demokratie zu verteidigen und zu stärken, eine grundsätzliche Frage. Es gibt ja viele Spielarten der demokratischen Staatsform. Um welche geht es Ihnen?
Also mir geht es um die Demokratie unseres Grundgesetzes. Mit diesen Maßstäben, hat der Economist gesagt, gibt es etwa 24 auf der Welt. Alle anderen haben demgegenüber entweder Defizite oder sind autoritär regiert. Also 24 Demokratien von 198 Staaten, das ist nicht so viel. Und wir sollten froh sein, dass wir in einer dieser wenigen Demokratien leben.
Sie reden so optimistisch über die Demokratie. Das ist heute so viel seltener geworden. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Ja, eigentlich aus meiner Biografie. Ich bin 1946 geboren, in die längste Friedenszeit, die Deutschland erlebt hat. Ich habe erlebt, dass sich Deutschland immer weiterentwickelt hat. Die Wiedervereinigung, die große EU-Erweiterung 2004. Die Stabilität, die unsere Demokratie hat, durch die Gewaltenteilung nicht nur in Regierung, Parlament und Justiz, sondern eben auch föderal, die Länder, die Kommunen mit starken Rechten. Und es bietet eben, und das versuche ich auch nochmal aufzuzeigen, ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und das wiederum ist nötig. Sie hatten eingangs, wenn ich das noch sagen darf, gefragt, ob jetzt der Einzelne die Demokratie retten könne. Also wenn es bei einem Einzelnen bliebe, sicherlich nicht. Aber wenn es sehr, sehr viele Einzelne sind, dann sehr wohl.
Ihre Handlungsanleitung trägt denn auch den Titel Tu was. Was denn?
Ich mache eine Reihe von Vorschlägen, die man ganz konkret tun kann. Einer ist zum Beispiel, zeigen Sie Zivilcourage. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen beim Mittagessen in der Betriebskantine, 10 Leute am Tisch und einer macht eine ausländerfeindliche oder sexistische Bemerkung. Jetzt haben Sie 3 Möglichkeiten. Sie können tun, als hätten Sie es nicht gehört. Sie können ein Gespräch über Hertha BSC anfangen oder Sie widersprechen. Wenn Sie widersprechen, werden Sie feststellen, dass andere Ihnen dann auch zustimmen, denn Zivilcourage ist ansteckend. Wenn Sie nicht widersprechen, gebe ich Brief und Siegel, dann wird 3 Tage später derjenige, der diese Bemerkung gemacht hat, noch eine Schippe drauflegen, denn er hat das Gefühl, alle waren ja damit einverstanden. Und unser gesellschaftliches Klima in Deutschland setzt sich aus Millionen solcher Mittagsgespräche zusammen.
Es setzt sich auch zusammen aus vielen Zufallsbegegnungen, zum Beispiel in der S-Bahn, wo einem bei Widerspruch dann auch schon mal Schläge angedroht werden.
Ja, insofern ist richtig, Zivilcourage, da gibt dann die Polizei für solche Situation auch Hinweise. Man soll jetzt nicht sozusagen selbst handgreiflich dazwischen gehen möglicherweise, sondern soll die Polizei verständigen. Aber ein Widerspruch zu sexistischen Bemerkungen in der S-Bahn, den halte ich schon für angezeigt.
Sie schlagen unter anderem auch vor, unter die politischen Influencer zu gehen, so wie Sie selbst. Braucht man dazu nicht sehr viel Zeit und technisches Know-how?
Also die Zeitskala, die man braucht, ist nach oben unbegrenzt, aber sie fängt eben auch schon mit einer halben Stunde am Tag oder alle zwei Tage an. Warum gebe ich diese Empfehlung? Die Social Media sind sowas wie ja, Durchlauferhitzer für die Bildung der öffentlichen Meinung und die wiederum ist ja ganz entscheidend auch für das politische Handeln der Akteure. Und wenn ich an dieser Meinungsbildung teilhaben will, dann muss ich auf Social Media auch selbst aktiv sein. Und das fängt damit an, dass man mit einem Like oder einem Repost den Artikeln, den Beiträgen eine größere Reichweite geben kann, die man gut findet. Und das ist deshalb sehr nötig, weil die Algorithmen auf diesen Plattformen eher das andere begünstigen, also die Beiträge, die stark negativ emotionalisieren, Wut schüren, Ärger schüren, weil der Grund dafür ist, die Plattformen leben von Werbung. Und man hat festgestellt, dass das die Leute besonders triggert, dass sie besonders lange auf der Plattform bleiben, wenn sie wütend und ärgerlich werden. Damit können sie mehr Werbung konsumieren und davon lebt die Plattform.
Nun ist aber ja ein Problem mit den sozialen Medien, dass einfach viel Unsinn dahergeredet und dann ungeprüft übernommen und weitergeleitet wird und auch geliked wird, wie Sie gerade empfohlen haben. Wie kann man denn dagegen halten?
Ja, indem man die Beiträge zunächst einmal mit seinen Möglichkeiten den Beiträgen zu einer größeren Reichweite verhilft, die vernünftig sind, die aus seriösen Quellen stammen. Also die meisten klassischen Medien sind ja auch mit eigenen Accounts auf Social Media. Nahezu alle Journalistinnen und Journalisten haben vor allen Dingen auf X einen eigenen Account. Deren Reichweite kann man erhöhen. Und Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wo informieren wir uns denn jetzt? Und vor allen Dingen, wem glauben wir? Und da ist etwas, was uns alle besorgen muss, dass nämlich inzwischen jede fünfte Deutsche glaubt, dass uns die klassischen Medien, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Spiegel, Zeit, Taz, alle zusammen, systematisch belügen. Das heißt nicht, dass da mal eine falsche Meldung ist, sondern sie belügen uns systematisch. Das glaubt jeder Fünfte. Und das ist deshalb so gefährlich, weil wir ja unser Weltbild, unsere Orientierung nur noch zu 3-4% aus der persönlichen Erfahrung gewinnen. Der Rest ist medienvermittelt. Und wenn man jetzt glaubt, das, was uns die Medien sagen, ist alles gelogen, dann bin ich ja orientierungslos.
Das heißt aber auch, das Engagement für Demokratie beginnt mit dem eigenen Denken und dem eigenen Urteilsvermögen, auch bei der Informationsgewinnung.
Ja, ich empfehle auch und gebe auch ein paar Tipps, wie man sich richtig informiert. Aber das ist eben deshalb so wichtig, weil diese Orientierungslosigkeit, die eben auch planmäßig von den, insbesondere den Rechtspopulisten durch dieses Invektiv Lügenpresse herbeigeführt worden ist, das spielt denen in die Karten. Wenn ich so orientierungslos bin, dann ist das, als hätte ich Nebel im Kopf. Und was mache ich in dieser ungemütlichen Situation? Ich spitze die Ohren und höre, ob ich nicht irgendwo ein Geräusch finde, um wieder unter Menschen zu kommen oder ein Licht sehe. Und ich sehe eben als erstes den grellsten Scheinwerfer und höre den lautesten Schreihals. Und übertragen auf die Frage der politischen Orientierung bedeutet das, ich lande bei demjenigen, der mir die Welt schwarz-weiß, Freund-Feind erklärt und komme eben raus bei der AfD oder bei Trump.
Ist das nicht merkwürdig in einem Land, das eine sehr große gesellschaftliche Mitte hat, wie Deutschland? Eine Mitte, die ja auch gebildet ist, die nicht unvermögend ist und die lange als Stabilitätsanker unserer Demokratie galt. Warum geht die gerade immer mehr auf Distanz zur Demokratie oder entwickelt sogar demokratiefeindliche Züge, indem sie eben auch in den sozialen Medien sich beeinflussen lässt, obwohl sie eigentlich sich nicht ausliefern müsste?
Ich glaube nicht, dass man das so negativ sehen muss. Ich glaube schon, dass der weitaus größere Teil, das zeigen auch Umfragen, im Grunde hinter der Demokratie steht. Man sieht, dass bestimmte Probleme nicht gelöst werden. Also die Politik kriegt es nicht vom Tisch. Und für einen oder den anderen schlägt das natürlich dann auch auf das Demokratievertrauen als solches durch. Deshalb versuche ich auch zu erklären, dass für alle diese Probleme, auch für die, die wir noch nicht gelöst haben, das System der Demokratie mit Kritik, mit Pressefreiheit, mit unterschiedlichen Parteien, mit der Möglichkeit, die Regierung abzuwählen, systemisch das Beste ist, um mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, viel besser als jede Autokratie.
Sie raten ja unter anderem auch dazu, einer Partei beizutreten, also Parteien, die Akteure in einer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie. Das wollen aber immer weniger Leute in Deutschland. Was muss denn geschehen, damit dieser Trend sich umkehrt?
Ja, Sie haben recht. Wenn man Menschen fragt, was fällt euch ein, wenn ihr das Wort Partei hört, dann wird man als erstes 4, 5 negative Begriffe zur Antwort bekommen. Dagegen würde ich sagen, jede muss verstehen, dass repräsentative Demokratie ohne politische Parteien nicht denkbar ist. Und wenn dann der Befund so ist, dass man sagt, und da funktionieren die Parteien nicht richtig, da haben überalterte Mitgliedschaft etc. etc., dann muss man das ändern, aber nicht so tun, als könne man Demokratie, repräsentative Demokratie ohne Parteien überhaupt haben. Das gibt es nämlich nicht. Und deshalb erzähle ich auch, wie ich in eine politische Partei eingetreten bin. Ich hatte mich auch mit Amnesty International beschäftigt, hätte mich 100% da sozusagen für Menschenrechte einsetzen können. Aber bei all diesen NGOs ist es so, dass sie zu einem großen Teil ihrer Arbeit Forderungen an die Politik richten. Und da habe ich mir damals gedacht, also wenn das so ist, dann geh doch lieber dorthin, wo über diese Forderung entschieden wird. Und damit ist man dann bei politischen Parteien. Und da ist eben ganz wichtig zu wissen, dass man natürlich in der Grundrichtung, die da bei den politischen Parteien unterschiedlich ist, übereinstimmen sollte. Aber dass es völlig ausreicht, wenn man sonst zu 70, 60% mit dem einverstanden ist, was eine Partei so macht. Das reicht auch im Übrigen der Partei selbst. Sie geht nicht davon aus, dass jedes Parteimitglied zu 100% mit allem einverstanden ist, was da passiert.
Es gibt ja viele Politiker, vor allem in den Kommunen, die heute berichten, dass sie angefeindet, dass sie beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen werden. Und nicht wenige geben deshalb auf. Also ist das parteipolitische Engagement vielleicht auch so eine Frage von Henne und Ei? Die Politiker werden angegriffen, deswegen will sich niemand engagieren und dann geht es immer weiter.
Also es gibt sicherlich solche Wechselwirkungen und das, was Sie ansprechen, besorgt mich außerordentlich stark. Denn wenn dieser Trend sich fortsetzen würde, dann hätten wir eben vor allen Dingen in vielen Kommunen erstmal niemanden mehr oder nicht mehr die Geeigneten, die sich um die örtlichen Angelegenheiten kümmern. Und ich bin, als ich darüber nachgedacht habe, auf eine Idee gekommen, die ich dann auch empfehle und die jede und jeder sofort machen kann. Ich sage, bedanken Sie sich. Das klingt jetzt im Zusammenhang mit Verteidigung der Demokratie vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich finde, es trifft sogar den Kern. Denn wenn man sich anschaut, dass es das Geschäft von Populisten ist, schlechte Stimmung zu verbreiten, Angst, Ärger, Wut auf die da oben, sie leben davon, dass die Stimmung schlecht ist, dann wirkt das Bedanken dem diametral entgegen, denn derjenige, dem gedankt wird, der freut sich. Und das Schöne ist, er lässt das auch erkennen, sodass derjenige, der sich bedankt hat oder diejenige, sozusagen sich auch freuen kann, dass das Dankeschön angekommen ist. Und ich frage dann in meinen Veranstaltungen auch, ob sich schon mal jemand bei einer Kommunalpolitikerin oder einem Kommunalpolitiker bedankt hat. Und dann gehen vielleicht so 2, 3 Hände hoch. Der Rest guckt relativ überrascht und denkt, warum sollte ich? Und dann sage ich, es ist nicht deshalb, weil die das alles perfekt machen, sondern jede Kommunalpolitikerin, jeder Kommunalpolitiker arbeitet 4, 6, 8, 10 Stunden, je nach Größe der Gemeinde, jede Woche ehrenamtlich, um die Stadt voranzubringen. In der gleichen Zeit könnten sie auf der Couch sitzen oder Golf spielen. Dafür, dass sie sich für die Stadt einsetzen, ihre Freizeit einbringen, um das zu tun, dafür verdienen sie ein Dankeschön. Genauso wie die Polizisten, die Fußballspiele sichern, die an dem Wochenende vielleicht sonst auch was anderes zu tun hätten. Die freuen sich auch, wenn die Fans beim Vorbeilaufen mal sagen würden, danke, dass ihr hier seid.
Wir haben bisher darüber gesprochen, was der Einzelne, was die Bürgerinnen, die Bürger tun können, um unsere Demokratie zu verteidigen. Jetzt lassen Sie uns noch mal kurz auf jene zu sprechen kommen, gegen die sie verteidigt werden sollte. Als die AfD auf die politische Bühne trat, da war die Rede davon, man müsse sie entzaubern, indem man sie in der Sache stellt. So jedenfalls stellt man sich das in journalistischen Kreisen vor. Das hat aber nicht funktioniert. Die AfD hat nämlich immer mehr Anhänger gewonnen, eben auch durch diese enthemmte Unverschämtheit. Was hilft denn nun gegen die AfD?
Ich glaube nach wie vor, dass ganz wichtig ist, sie politisch auszugrenzen, deutlich zu machen, dass die Toleranz der Demokratie dort enden muss, wo die demokratischen Grundlagen selbst angegriffen werden. Das ist das, was die AfD tut. Um das vielleicht kurz zu erklären, der Staatsrechtslehrer Böckenförde hat in einem berühmten Zitat gesagt, unsere Demokratie hängt von Voraussetzungen ab, die sie selber nicht schaffen kann. Davon hängt sie ab. Und damit meinte er, das soziale Kapital, was eine Gesellschaft immer wieder neu erarbeiten muss, das gegenseitige Vertrauen, der Respekt, die Achtung voreinander, auch vor den demokratischen Regeln. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie die AfD arbeitet, dann versucht sie systematisch schon das Entstehen von sozialem Kapital zu verhindern. Mit einem Bild gesagt, wenn wir uns unsere Demokratie als ein Schiff vorstellen, wo auf Deck die politischen Auseinandersetzungen stattfinden, wir uns alle bewegen, dann sind diese Voraussetzungen sozusagen unter der Wasserlinie und tragen dieses Schiff. Und die AfD bohrt dieses Schiff unter der Wasserlinie an.
Und mit dieser Strategie war sie erfolgreich zuletzt bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Ein anderer Newcomer, der in Ihrem Buch noch nicht vorkommt, das ist die BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht. Wie ordnen Sie denn die Partei ein? Bohrt die auch am Rumpf des Schiffs der Demokratie?
Sahra Wagenknecht hat sich jetzt im zweiten Anlauf eine Partei geschaffen, die nicht nur so heißt wie sie, sondern die von ihr auch finanziell abhängig ist durch diese Spendenvereine, auf die das Geld erst geht, ehe es an die Partei weitergeleitet wird. Und durch eine ganz straffe Kaderorganisation, man könnte sagen, sie hat den demokratischen Zentralismus der SED zum Organisationsprinzip des BSW gemacht. Und sie hat überhaupt kein primäres Interesse an jetzt der Entwicklung der Schulen in Sachsen oder der Infrastruktur in Thüringen. Ihr geht es um die Bundespolitik. Und sie hat ja nun genügend Talkshow-Auftritte, sodass sich jeder anhören kann, was sie da vor allen Dingen beschäftigt. Sie fordert ständig dazu auf, die Ukraine nicht länger zu unterstützen. Und sie wehrt sich auch dagegen, dass zur Abschreckung gegen die russischen Iskander-Raketen, die seit langem in Kaliningrad stationiert sind, auch atomar bestückbar sind, amerikanische Raketen in Deutschland stationiert werden. Und das in einer Situation, wo jeder, der sich mit dem aggressiven Russland, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine beschäftigt, weiß, wie wichtig es ist, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, denn sonst macht Putin weiter. Das ist die Hauptgefahr, die von Sahra Wagenknecht und ihrer Partei ausgeht, dass sie die Glaubwürdigkeit Deutschlands und die Entschiedenheit, die Ukraine zu unterstützen, unterhöhlt.
Nun ist das ja Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Politik auf Bundesebene. Aber die CDU in den Ländern hofiert BSW jetzt, um Landesregierungen zustande zu bringen. Kann die Christdemokratie so eine Zusammenarbeit aushalten?
Ich bin sehr dagegen, dass die CDU eine Koalition mit BSW eingeht. Einmal aus den genannten Gründen. Auch im Übrigen steht BSW eigentlich gegen alles, was die DNA der CDU ausmacht. Westbindung, starke Europäische Union, soziale Marktwirtschaft. Und deshalb kann aus meiner Sicht eine Koalition mit BSW nicht in Frage kommen. In Thüringen ist es so, dass BSW und AfD die Mehrheit der Parlamentssitze haben. Deshalb könnte da der Ausweg eine CDU-SPD-Minderheitsregierung sein. Ob das zustande kommen kann, wird man sehen. In den anderen Ländern kann auch ohne BSW regiert werden. Also ich warne meine Parteifreunde davor und ich freue mich, dass inzwischen, glaube ich, 8000 Unterschriften auch gesammelt worden sind in meiner Partei gegen solche Koalitionen. Und der erste Kreisverband, die CDU Ostalb, hat auch einen Beschluss auf der Mitgliederversammlung mit 100-3 Stimmen, der sagt, keine Koalition CDU-BSW.
Sie hatten aber auch schon mal die Idee geäußert, dass die etablierten Parteien sich quasi verweigern und so BSW und AfD regieren lassen, beispielsweise in Thüringen.
Ja, das war so. Man wird da dann natürlich gefragt, ist dir klar, wenn du eine Koalition ablehnst, dass das dahin kommen könnte? Und da sage ich, ja, das ist mir klar. Das wäre für Thüringen auch absoluter Horror, ganz, ganz schrecklich. Aber
der demokratische Wille der Wähler.
So ist es. Das würde ich den Thüringern dann auch sagen. Ihr habt nun mal ein Parlament gewählt, wo AfD und BSW die Mehrheit haben. Ihr könnt dann nicht von der CDU erwarten, dass ihr das nachher alles stemmt und in Ordnung bringt, wenn das mit der Minderheitsregierung nicht klappen sollte. Aber auch BSW hat gesagt, sie würden Herrn Höcke nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Also müsste es, wenn alle sich an diese Aussagen halten, im dritten Wahlgang für Herrn Vogt in der Wahl zum Ministerpräsidenten reichen.
Der ehemalige Bundespräsident Gauck hat den besonders großen Zuspruch zu AfD und BSW in Ostdeutschland mit einer, Zitat, Fremdheit gegenüber einer politischen Moderne begründet. Braucht Ihr Ratgeber eine Version Ost?
Nein, ich hab das schon geschrieben, auch im Bewusstsein und auch in der Hoffnung, dass das Buch auch in den östlichen Bundesländern gelesen wird. Und es sieht auch so aus, als sei das der Fall. Ich versuche nämlich in den Beiträgen, wo ich nochmal erkläre, wie unsere Demokratie im Kern funktioniert und wodurch sie bedroht wird, gerade auch die Argumente aufzunehmen, die ich immer wieder auf X beispielsweise von Menschen aus Ostdeutschland lesen kann. Es gibt zum Beispiel ein weit verbreitetes Argument, das heißt, die AfD kann ich doch demokratisch wählen. Deshalb ist sie eine demokratische Partei. Und da muss man eben kurz erklären, dass das deshalb nicht stimmt, weil es keinen Zwang gibt für den Staat, eine verfassungsfeindliche Partei zu verbieten. Er kann sich auch dafür entscheiden, sie anders zu bekämpfen. Und deshalb stimmt eben der Umkehrschluss nicht, weil zugelassen, deshalb demokratisch. Das ist etwas, was im Netz ganz viel, gerade auch aus Ostdeutschland, als Argument kommt.
Sie haben als der AfD-Alterspräsident des Thüringer Landtags versuchte, sein Amt für seine Partei zu missbrauchen. Da haben Sie, Herr Polenz, ein Goebbels-Zitat von 1928 auf X gepostet. Die NSDAP ziehe in den Reichstag ein, um sich, und da beginnt das Zitat, im Waffenarsenal der Demokratie mit den eigenen Waffen zu versorgen. Was das, was Sie meinten?
Ja, es gibt ja auch von Höcke ähnliche Zitate und auch die sogenannten Vorgänger der neuen Rechten wie Sellner und andere machen deutlich, dass sie dieses Instrumentarium für ihre Zwecke nutzen wollen und eben nicht überzeugte Demokratinnen und Demokraten sind, in dem Sinne, dass man die Regeln auch gegen sich gelten lässt und dass man sie vor allen Dingen nicht abschaffen will.
Herr Polenz, zum Schluss noch ein Zitat. Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, der Sie angehören, hat kürzlich gesagt, dass die Demokraten in Europa und Deutschland bis 2029, also bis zum Ende der nächsten Wahlperiode, liefern müssten, weil sonst Extremisten und Populisten das Ruder übernehmen könnten. Reichen 5 Jahre, um unsere Demokratie zu sichern?
Das ist ja immer ein Prozess und ich glaube nicht, dass man mit solchen Zeithorizonten das Problem definieren kann. Die Zeit drängt, das würde ich als erstes sagen. Je schneller zu bestimmten Themen, die jetzt auf den Nägeln brennen, Lösungen gefunden werden, umso besser. Aber es ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir und dass die Politik den Menschen erklärt, nicht nur, dass es viele Probleme gibt, nicht nur das Thema Migration beispielsweise, sondern eben auch Klima, auch Demografie, auch Pflege im Alter etc. etc., um dem Menschen auch ein Gefühl dafür zu geben, an wie vielen Baustellen man gleichzeitig arbeiten muss. Und ich finde, es ist auch immer noch richtig und auch berechtigt, Zuversicht zu verbreiten, dass wir diese Probleme lösen können. Wir haben das Potenzial, wir haben die Möglichkeiten, wir müssen nur den Willen dazu haben.
Dabei weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Polenz.
Vielen Dank, Frau Mattei.
Wie jede Frau und jeder Mann sich für die Demokratie einsetzen kann, dazu hat der politische Influencer und CDU-Politiker Ruprecht Polenz eine kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie vorgelegt. Tu was heißt sie und ist bei CH Beck erschienen.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.